NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Donnerstag, den 10. Juli, ich bin Jessica Chmura und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Vieles bewegt die Welt heute wieder. In der Ukraine, da ist längst noch kein Frieden angekommen. Wieder haben Russlands Soldaten das Land und vor allem die Hauptstadt Kiew mit Drohnen und Raketen überzogen. Aber in Rom, da besprechen diejenigen, die auf Seiten der Ukraine stehen, schon, wie das Land irgendwann wieder aufgebaut werden kann. Was bei der Unterstützerkonferenz herausgekommen ist bisher, das ist eines unserer Themen des Tages heute. Und mit dabei bei dieser Konferenz war auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sich keine Sorgen mehr um ihren Job machen muss. Der Misstrauensantrag gegen sie ist durch. Wir schauen gleich mit unserer Korrespondentin auf die Abstimmung. Und wir schauen darauf, wie Deutschland die Corona-Pandemie, die manchmal widersprüchlichen und auch manchmal umstrittenen Schutzmaßnahmen, rückblickend bewertet. Und fragen den Braunschweiger SPD-Bundestagsabgeordneten Christos Pantazis, was eine sogenannte Enquete-Kommission mit Sachverständigen da Neues beitragen kann. Wo wir gerade bei dem Wort Enquete-Kommission sind, das ist ein parlamentarisches Gremium. Besteht aus Expertinnen und Experten zu einem Thema, auch aus Politikern, in diesem Fall zur Corona-Pandemie und kann zum Beispiel vom Bundestag oder Landesparlamenten eingesetzt werden, um eben komplexe Sachverhalte aufzuarbeiten. Heute hat der Bundestag entschieden, ja, wir wollen so eine Corona-Aufklärungsgruppe. Berlin-Korrespondentin Barbara Kostolnik über die Abstimmung und die Diskussionen drumherum.
Wie umgehen mit der Pandemie und vor allem mit ihren Folgen? Bis auf die AfD sind sich im Bundestag im Prinzip alle weitgehend einig.
Eine Enquete-Kommission ist der richtige Weg für die Aufarbeitung. Ihr Auftrag ist es, vor allen Dingen nach vorne zu schauen, Lehren für zukünftige Pandemien zu gewinnen.
Skizziert der Unionsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt die Zielsetzung der Kommission. Hoppenstedt sieht die Kommission als Chance für einen Dialog, auch mit Bürgerinnen und Bürgern, die sollen beteiligt werden. Erkenntnisse aus der Wissenschaft einfließen, schließlich Handlungsanweisungen für die Zukunft abgeleitet werden. Fast alle Fraktionen außer der AfD sehen einen Sinn in der Kommission. Die AfD hingegen schäumt.
Sie wollen den Mantel des Schweigens drüber breiten, das kann ich verstehen. Sie wollen ihr Kommissionchen einsetzen, ein bisschen rumlabern, aber richtige Konsequenzen wollen sie nicht.
Schleudert der Abgeordnete Stefan Brandner den Kolleginnen und Kollegen von Union, SPD, Grünen und Linken entgegen. Brandner und seine AfD wollen lieber einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Das aber lehnt die Union strikt ab, erklärt Mechthilde Wittmann von der CSU.
Ein Untersuchungsausschuss, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als die Fortsetzung der Risse, die die Gesellschaft durch die Pandemie erlitten hat, in echte Spaltung. Das wollen wir nicht.
Auch die SPD gibt sich in der Frage Untersuchungsausschuss zurückhaltend. Lina Seitzel spricht lieber lange über die riesigen Einschnitte durch die Pandemie und fordert, sachlich und solidarisch Lehren zu ziehen.
Es geht nicht um Schuldzuweisung. Es geht darum, aus der Pandemie zu lernen.
Wie man es nicht machen sollte. Aber genau das könnte man ja auch aus einem anderen Untersuchungsausschuss zu den Masken und Jens Spahn lernen, finden Grüne und Linke. Gemeinsam fehlt den beiden Parteien die Mehrheit für einen derartigen Antrag im Bundestag. Allerdings werden sie den keinesfalls gemeinsam mit der AfD vorlegen, stellt Atte Skürpina klar. Und für den vorliegenden AfD-Antrag will die Linke auch nicht stimmen.
Super viel Halbgares, viel dubiose Erzählung, massig Geraune. Aber ich mache Sie schon darauf aufmerksam, dass genau der Punkt zur Maskenbeschaffung von Jens Spahn bei Ihnen in Ihrem Untersuchungsausschuss gar nicht abgedeckt wurde, weil das gar nicht drinsteht.
Für die Enquete-Kommission, die im September ihre Arbeit aufnehmen und 2 Jahre ermitteln soll, stimmen am Ende fast alle Abgeordneten außer der AfD. Der Grüne Helge Limburg hatte zuvor noch eine Hoffnung formuliert.
Wenn wir erreichen können, dass wir die unterschiedlichen Sichtweisen, die unterschiedlichen Erfahrungen, Ängste und Belastungen nebeneinander aushalten, gegenseitig anerkennen, ohne jedes Mal zornerfüllt aufeinander einzureden, dann wäre schon sehr viel erreicht.
Eine Art gesellschaftliche Versöhnung oder wie Jens Spahn es möglicherweise sagen würde, ein gegenseitiges Verzeihen.
Soweit alles rund um den Auftakt für die sogenannte Enquete-Kommission, die Corona-Pandemie aufarbeiten soll. Christos Pantazis ist Arzt und er war heute im Bundestag mit dabei, als die Entscheidung besprochen wurde. Er ist nämlich auch gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Er kommt übrigens aus Braunschweig. Ich habe am Nachmittag mit Christos Pantazis über seine Gedanken zur Corona-Aufarbeitung gesprochen. Gut, 2 Jahre ist es nun her, Herr Pantazis, dass die letzten Schutzmaßnahmen oder Alltagsauflagen aufgehoben worden sind. Erinnern Sie sich noch daran, wie froh Sie waren, wieder neben Ihren Kolleginnen und Kollegen sitzen zu dürfen im Bundestag, statt immer im Homeoffice beziehungsweise aus der Ferne?
Ja, sehr sogar. Es war schon eine sehr, sehr belastende Zeit, absolut keine Frage. Ich habe das ja aus 2 unterschiedlichen Perspektiven hier auch erleben können und müssen. Einmal als Landtagsabgeordneter und danach natürlich dann halt auch als Bundestagsabgeordneter, sodass man dann halt dann Erfahrungen aus 2 unterschiedlichen administrativen Ebenen dann halt auch erleben konnte während der Pandemie. Und deswegen, ich kann es Ihnen wirklich sagen, ich war wirklich hoch erleichtert, als wir dann endlich aus der pandemischen Lage dann halt raus waren.
Schutzmaßnahmen waren wichtig, sind wichtig, aber manche davon können sich die Menschen jetzt rückblickend schwer nachvollziehen. Schulen dicht, Kontaktverbot in Pflegeeinrichtungen etwa. Jetzt soll sich die Enquete-Kommission auch damit beschäftigen, unter anderem. Offizielles Ziel, laut Antrag von Union und SPD, vorbereitet sein, sollte eine ähnliche Pandemie auftreten. Was erwarten Sie nun von diesem Expertengremium? Und mitgefragt, wer muss für Sie da zwingend drin sitzen?
Also wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass auch medizinischer Sachverstand dort vertreten ist und auch wissenschaftlicher Sachverstand. Aber wir möchten gerne die Corona-Pandemie allumfassend aufarbeiten. Ich glaube, es wird allerhöchste Zeit. Wir hätten das eigentlich auch schon in der Ampel zur Zeit der Ampelkoalition machen müssen. Das ist uns leider Gottes nicht gelungen, das zu konsentieren. Deswegen bin ich unheimlich froh, dass wir an der Stelle innerhalb von nur 60, 70 Tagen der neuen Koalition mit unserem neuen Koalitionspartner das haben konsentrieren können. Und es wird allerhöchste Zeit, dass wir die Wunden, die aufgerissen worden sind durch die Corona-Pandemie, auch Verschwörungstheorien, die entsprechend natürlich immer noch umkreist sind, dass wir dann darüber reden, sodass wir dann auch einen Prozess auch der Heilung, der Aufarbeitung, der Heilung und natürlich auch nach vorne gewandt an der Stelle auch führen können, der auch wissenschaftlich begleitet wird. Deswegen haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass an der Stelle ja nicht nur Parlamentarier, sondern natürlich auch Vertreter der Wissenschaft und natürlich auch sämtlicher Lebensbereiche dann vor Ort jedenfalls auch benannt werden sollen. Und da bin ich guter Dinge heute mit diesem Einsetzungsbeschluss, dass wir da, glaube ich, ein gutes Gremium hinbekommen, das sich dann halt auch allumfassend um sämtliche Lebensbereiche kümmern wird. Allerdings, das müssen wir auch sagen, Sie sollen ja innerhalb von 2 Jahren halt auch Ihre Arbeit dann halt auch mit einem Ergebnis dann auch krönen, das für uns halt auch Politik dann dafür sorgen kann, auch Handlungsanweisungen zu erarbeiten, gerade für eine mögliche neue pandemische Situation, sodass wir dann nicht unvorbereitet, wie wir das seinerzeit im Jahre 2020 gewesen sind, dann auf gut Deutsch hineinstolpern.
Welche Entscheidungen, welche vielleicht ja auch Fehler von damals sind aus Ihrer Sicht am dringendsten aufzuklären?
Es gab ja jetzt ja schon zum Beispiel einen interministeriellen Arbeitskreis, auch schon in der alten Koalition, zwischen dem Gesundheitsministerium als auch dem Familienministerium. Und wir haben beispielsweise ja auch an der Stelle Fehler begangen im Bereich der Kinder und der Jugend, im Bereich der Schule. Das ist ja schrittweise aufgearbeitet. Trotz alledem bin ich der Ansicht, wir müssen auch weitere Bereiche uns genauer anschauen. Aber dieser Bereich exemplarisch genommen, da sind an der Stelle Bereiche, die wir auf jeden Fall aufarbeiten müssen, sodass wir dann halt auch für die Zukunft gerüstet sind, sodass wir die nicht nochmal erleben müssen. Oder im Bereich zum Beispiel auch der Schutzausrüstung, dass wir an der Stelle vorbereitet sind, sodass wir unsere kritische Infrastruktur so gut aufbauen, dass wir an der Stelle deutlich besser aufgestellt sind. Ich kann mich noch erinnern, dass wir zeitweise natürlich dann halt auch beim Verfolgen von Infektionsketten auch an der Stelle analog unterwegs gewesen sind. Und das ist an der Stelle in der heutigen Zeit, gerade im Vergleich zu anderen Staaten, die deutlich besser aufgestellt gewesen sind, wie zum Beispiel Südkorea oder Taiwan, sicherlich lernende Beispiele, dass man sich auch da vielleicht auch mal Best-Practice-Beispiele auch nochmals anschaut, sodass wir dann auch für die Zukunft deutlich besser aufgestellt sind.
Viele Baustellen, die dazu bearbeiten sind. Ich würde nochmal auf das Formale zurückkommen wollen. Der Hauptunterschied zwischen einer Enquete-Kommission und einem Untersuchungsausschuss zum Beispiel, es war ja beides im Gespräch, der liegt ja in der Zielsetzung und auch in der Zusammensetzung. Sie haben es ja eben schon benannt. Sind Sie eher Team Enquete oder auch Untersuchungsausschuss, der, wie gesagt, im Gespräch war, aber jetzt ja doch eher hinten rüberfällt?
Ja, Untersuchungsausschuss ist nicht, der Untersuchungsausschuss hat immer eine sogenannte anklagende, rückwärtsgewandte Stoßrichtung. Das ist nicht das Petitum. Ich war immer im Team Enquete-Kommission. Ich mache aber noch eine Ergänzung. Es gab auch in der letzten Periode auch die Debatte für einen Bürgerrat. Wir hatten ja schon einen Bürgerrat beispielsweise zur Frage von Ernährung ja schon auch eingerichtet. Und er hat ja gerade als Querschnitt der Gesamtbevölkerung dann auch entsprechend auch Debatten geführt und auch sehr, sehr gute Ergebnisse dann halt auch beigesteuert, die dann halt auch in den parlamentarischen Ablauf eingeflossen sind. Deswegen hätte ich mir das auch vorgelagert gut vorstellen können. Ich erinnere nur an den damaligen Vorschlag des ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich, der ja halt als einen Bürgerrat halt empfohlen hatte, als Querschnitt der Bevölkerung, weil wir insbesondere mit denen ins Gespräch kommen wollen, die das halt auch hautnah erleben. erlebt haben in sämtlichen Lebensbereichen. Deswegen hätte ich das auch nicht schlecht gefunden. Aber grundsätzlich bin ich immer Anhänger der Enquete-Kommission gewesen, weil die Enquete ist eine wissenschaftliche Begleitung, die an der Stelle halt auch wissenschaftlich auch ausgerichtet ist, ganzheitlich ausgerichtet ist und zwar nach vorne in die Zukunft gewandt, ohne das Stattgehabte außer Acht zu lassen. Denn wir wollen schließlich für die Zukunft lernen, aus Fehlern respektive, die wir offensichtlich leider Gottes auch in diesen Jahren halt auch begangen haben.
Sagt Christos Pantazis, Arzt und gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion zur Entscheidung, eine Enquete-Kommission zur Aufklärung der Corona-Pandemie einzusetzen. Aus Fehlern lernen, wie gut gelingt die Corona-Aufarbeitung. Das ist unser Thema heute Abend bei Mitreden Deutschland diskutiert. Da geht's los um 20.15 Uhr.
NDR Info. Die Meinung.
Und unsere Berlin-Korrespondentin Birte Sönnigsen, die kommentiert dieses Thema des Tages so.
Na endlich! Es ist höchste Zeit, dass die Corona-Pandemie aufgearbeitet wird. Lange, viel zu lange hat der Bundestag gebraucht, sich dafür zu entscheiden. Die Pandemie hat Spuren hinterlassen. Familien spüren noch immer Corona-Folgen. Kinder kommen in der Schule nicht mit oder haben bis heute psychische Probleme. Wunden sind auch bei denen geblieben, die ihre Angehörigen nicht beim Sterben begleiten durften. Und bei denen, die ausgegrenzt werden, weil sie sich gegen eine Impfung entschieden haben. Das darf nicht wieder passieren. Es müssen Lehren gezogen werden aus den Fehlern, die gemacht wurden. Denn die Pandemie hat auch das Vertrauen in das gesellschaftliche Miteinander und in die Politik beschädigt. Eine gute Aufarbeitung kann diese Wunden ein Stück weit heilen. Wenn viele Perspektiven gehört und beteiligt werden, wenn sachlich gestritten wird und wenn politisch Verantwortliche Fehler zugeben. Hinzu kommt, es liegen noch keine neuen Pandemiepläne in den Schubladen. Noch hat keiner festgehalten, dass stundenlange Ministerpräsidentenkonferenzen nicht das richtige Gremium sind, um den Kurs eines Landes in der Krise zu bestimmen. Natürlich lässt sich kein genaues Playbook für die nächste Pandemie schreiben. Wer weiß schon, wie die aussehen wird? Welcher Erreger ist es? Wie überträgt er sich? Wer ist dann besonders gefährdet? Aber die Kommission kann Grundsätze erarbeiten. Klar ist auch, dass die Enquete-Kommission die aus dem Ruder gelaufene Maskenbeschaffung unter Jens Spahn nicht aufarbeiten kann. Dafür muss es einen Untersuchungsausschuss geben, zusätzlich zur Enquete-Kommission. Dieser könnte Vorwürfe ausräumen oder politisch Verantwortliche klar benennen. Wenn Jens Spahn, wie er sagt, ein reines Gewissen und nichts zu verbergen hat, dürfte er einem Untersuchungsausschuss eigentlich nicht im Wege stehen.
Die Meinung von Birte Sönnigsen. Sie hören die Themen des Tages hier auf NDR Info. Und auch dieses Thema hat die Nachrichtenwelt heute bewegt. Ein Misstrauensantrag gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Rechte Parteien im EU-Parlament hatten diesen Antrag eingereicht und er ist, Beobachtende hatten es erwartet, gescheitert. Zu den Hintergründen Sabrina Fritz aus Brüssel.
Schnell und wortlos, so haben die EU-Abgeordneten über den Misstrauensantrag entschieden. Es gab keine Änderungsanträge, keine Redebeiträge mehr, als ob man dieses lästige Thema möglichst schnell vom Tisch haben wollte. Und so kam es dann auch. Wenige Minuten nach der Abstimmung verkündete EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola das Ergebnis.
And it is rejected.
360 Abgeordnete stimmten gegen den Misstrauensantrag. Das ist die Hälfte des EU-Parlaments. Man kann also sagen, die eine Hälfte des Parlaments ist mit Ursula von der Leyen und ihrer Arbeit zufrieden, die andere aber eben nicht. Das heißt nicht, dass diese unzufriedene Hälfte gegen sie gestimmt hätte. Viele Abgeordnete haben an der Abstimmung gar nicht teilgenommen. Aber 175 Abgeordnete haben den Misstrauensantrag unterstützt. Sie sitzen alle buchstäblich im rechten Block des EU-Parlaments. Dazu gehört George Pipiera, der rumänische Abgeordnete, hat den Antrag ins Leben gerufen. Aber auch ein paar von den Linken, eine Liberale und Abgeordnete von der AfD haben den Antrag mitgetragen. Die größten Gegner der Kommissionspräsidentin waren die Patrioten für Europa, an deren Spitze Jordan Bardella vom Rassemblement National aus Frankreich steht. Fast eine Woche hat der Antrag der Rechten nun das EU-Parlament in Atem gehalten. Sie warfen Ursula von der Leyen vor, während der Pandemie Impfstoff für mehrere Milliarden Euro per SMS beim amerikanischen Pharma-Riesen Pfizer bestellt zu haben. Diesen Austausch hat sie nie veröffentlicht. Zu Beginn der Woche reiste Ursula von der Leyen mit ihren 26 Kommissaren nach Straßburg und verteidigte ihre Entscheidung von damals.
But the implication that these contracts were somehow inappropriate or against the European interest is by any measure simply wrong.
Die Unterstellung, dass diese Verträge unangemessen oder gegen europäisches Gesetz verstoßen haben, sind einfach falsch, sagte sie. Ihre Unterstützer sind jedenfalls froh, dass das Strohfeuer nun ausgetreten ist. Angelika Niebler, EU-Abgeordnete von der CSU, erklärte nach der Abstimmung, es gebe jetzt so viele andere wichtige Themen.
Trumps Zollpolitik, die angekündigten Strafzölle, Krieg in der Ukraine, der weitere Kampf gegen illegale Migration, das sind Themen, auf die wir uns konzentrieren müssen, die wir angehen müssen. Und deshalb nochmal, wie gut, dass das Misstrauensvotum gegen die Kommission heute gescheitert ist.
Die Kommissionspräsidentin selbst war bei der Abstimmung nicht in Straßburg dabei, sondern in Rom bei der Ukraine-Konferenz. Sie schrieb nach der Entscheidung auf Social Media, fremde Kräfte haben versucht, uns zu spalten und zu destabilisieren. Vielen Dank. Einfacher wird ihre Arbeit jetzt nicht. Es bleibt die Tatsache, dass nur die Hälfte der Abgeordneten von der Leyen namentlich unterstützt hat. Für die großen Entscheidungen der nächsten Monate braucht sie aber stabile Mehrheiten. Die Klimaziele für 2040 müssen noch vom Parlament beschlossen werden und der neue Haushalt. Da wird die Versuchung groß sein, sich auch mal den Stimmen der rechten Abgeordneten zu bedienen. Den Tag des Misstrauensvotums sollte sie dabei nicht vergessen.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss sich nicht um ihren Job sorgen. Ein Misstrauensantrag gegen sie war erfolglos. Sabrina Fritz hat uns geschildert, wie alles ablief. Und wir haben es gehört, Ursula von der Leyen hat die Abstimmung in Straßburg verpasst. Sie war in Rom. Dort fiel heute ein Satz immer wieder, den wir auch in den vergangenen Jahren schon so oft gehört haben. Die Ukraine soll nicht alleine stehen. Und deshalb sprechen ihre Unterstützer bei einer Konferenz heute darüber, wie das Land wieder aufgebaut werden kann, wenn in Russland irgendwann mit seinen massiven Angriffen aufhört. Die aktuelle Situation im Krieg, die ordnen wir gleich ein mit Stefan Niemann, einem der Hosts des NDR-Podcasts Streitkräfte und Strategien. Zuerst berichtet aber Korrespondentin Lisa Weiß aus Rom über Gäste und Reden bei der inzwischen vierten Ukraine-Wiederaufbaukonferenz.
Es ist still in der Konferenzhalle, als der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky von den russischen Angriffen der vergangenen Tage auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, von den vielen Drohnen berichtet.
And they try to do this as often.
Sie versuchen das so oft wie möglich. Das ist genau das, was Putin will. Dass unser Volk leidet, dass es aus der Ukraine flieht. Dass Häuser, Schulen, Leben überall zerstört werden. Nicht nur in der Nähe der Front. Deshalb will Zelensky, dass der Westen mit der Ukraine bei der Entwicklung und Produktion von Drohnen zusammenarbeitet. Die Ukraine müsse den nächsten Winter überstehen. Dafür brauche das Land auch Hilfe bei der Energieversorgung und der Luftabwehr. Und Zelensky fordert wieder einmal, dass die eingefrorenen russischen Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden sollen. Man werde an der Seite der Ukraine sein, egal wie lange es dauert. Das bekräftigt dann EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch einmal. Was dabei helfen soll? Ein europäischer Wiederaufbaufonds für die Ukraine. Neben Deutschland wollen sich daran auch die EU-Kommission, die Europäische Investitionsbank, Italien, Polen und Frankreich beteiligen, sagt von der Leyen. Er wird zusammen mit dem privaten Sektor Investitionen in Energie, Transport, kritische Rohstoffe und Industrie, die zivil und militärisch genutzt werden kann, ankurbeln. Wir investieren buchstäblich in die Zukunft der Ukraine, indem wir öffentliche Gelder nutzen, um groß angelegte Investitionen des privaten Sektors zu mobilisieren und den Wiederaufbau des Landes zu unterstützen. Was also klar ist, private Investoren werden dabei wichtig sein. Und an die appelliert Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Botschaft, die wir heute den Investoren übermitteln wollen, ist ganz einfach. Habt keine Angst, in der Ukraine zu investieren, zu bauen, wieder aufzubauen. Denn in den Wiederaufbau in der Ukraine zu investieren, ist kein Glücksspiel. Es ist eine Investition in eine Nation, die bewiesen hat, dass sie resilienter ist als jede andere. Aber es ist auch eine Investition in den Frieden, in den Wachstum ganz Europas, in die Sicherheit all unserer Bürger. Private Investoren, die dabei helfen, die Ukraine wieder aufzubauen, das ist auch im Sinne von Bundeskanzler Friedrich Merz. Die öffentliche Hand könne diese enormen Kosten nicht allein stemmen, so der Bundeskanzler. Genau deshalb habe man sich beim Zelensky-Besuch in Berlin vor einigen Wochen auch schon mit deutschen Firmen getroffen, die in der Ukraine aktiv sind. Aber das ist aus Sicht von Merz nicht der einzige Ansatz, um die Ukraine wieder aufzubauen und wirtschaftlich zu stärken. Beispielsweise soll die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine in der Rüstungsindustrie auf ein höheres Level gehoben werden. Das sei schon vereinbart, sagt Merz. Und wir unterstützen die Ukraine auf ihrem Weg zur EU-Mitgliedschaft voll und ganz. Dazu gehören Reformen wie die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung von Korruption. Und wir ermutigen unsere ukrainischen Freunde, auf diesem Weg weiter voranzuschreiten, der zu Freiheit und Wohlstand in der EU führt. Aber, und das ist auch Kanzler Merz klar, einen wirklichen Wiederaufbau kann es nur bei Frieden geben. Die Ukraine habe schon einem sofortigen Waffenstillstand ohne Bedingungen zugestimmt, so Merz. Russland liefere dagegen täglich den Beweis, dass es seinen brutalen Angriffskrieg fortsetzen oder sogar intensivieren wolle. Deshalb müsse man den politischen Druck auf Russland erhöhen. Merz fordert ein weiteres Sanktionspaket.
Soweit zur Wiederaufbaukonferenz in Rom, Lisa Weiß. Einige emotionale Worte heute also in Italien. Aus der Ukraine wieder beunruhigende Meldungen. Auch in der vergangenen Nacht hat Russland seine massiven Luftangriffe gegen die Ukraine fortgesetzt. Drohnen und Raketen auf die Hauptstadt Kiew. Wohnhäuser in der Innenstadt brennen, nachdem Trümmerteile auf sie herabgefallen sind. Stefan Niemann hat diese Lage besonders im Blick. Er ist einer der Hosts von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Podcast. Und ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Wir hören fast jeden Tag von ukrainischen Stellen. Das waren die schlimmsten Angriffe seit Kriegsbeginn. Wie ist das einzuordnen? Wo sind wir heute? Wo waren wir noch vor 4 Wochen, als wir diese Meldung ja auch schon wahrgenommen haben?
Also was die Ukrainerinnen und Ukrainer beschreiben als Terror aus der Luft, ist massiver geworden, viel schlimmer geworden. Die Russen greifen inzwischen mit über 500 Drohnen pro Nacht an. Vor 4 Wochen waren das noch so 50, 60 oder 70. Das heißt, es werden immer mehr Geschosse, denen die Ukrainerinnen und Ukrainer ausgesetzt sind. Es sind die schlimmsten Angriffe auf viele Städte in der Ukraine, auf viele Dörfer und Gemeinden. Und insofern, ja, es ist schlimmer geworden, als es war in den letzten Jahren des Krieges.
So wie du es schilderst, es klingt massiv. Liegt es daran, dass die Russen jetzt mehr Waffen produzieren können? Und auf der anderen Seite gefragt, kann die Ukraine sich nicht mehr ausreichend verteidigen?
Beides stimmt. Russland kann mehr produzieren. Bei Drohnen strebt Putin ja ganz offen eine Massenproduktion von diesen billigen fliegenden Bomben an. Er wird dabei unterstützt von Kim Jong-un, von Nordkoreas Diktator, der bis zu 25.000 Arbeiter schicken will, damit in Russland in Fabriken noch mehr Drohnen produziert werden können. Aber auch bei den ballistischen Raketen schätzen Militäranalysten, dass die Russen 2 pro Tag bauen können von diesen 500 Kilometer fliegenden Raketen, die man nur schwer abwehren kann und auch noch Hunderte dazu kaufen kann, auch das in Nordkorea.
Wir hören von den Ukrainern immer wieder, helft uns, wir brauchen mehr Waffen, auch heute wieder bei der Wiederaufbaukonferenz. Aber was braucht es außer mehr Waffen?
Ja, es braucht vor allem Verstärkung der Flugabwehr. Die Städte brauchen mehr Batterien von Luftabwehr, Flugabwehrsystemen, die helfen können, diese ja vor allem nachts kommenden massiven Schwärme von Drohnen abzuschießen. Darunter sind ja auch viele Attrappen, also sind viele, die gar nicht bewaffnet sind, die aber eben die Flugabwehr overwhelmen sollen, also überfordern sollen, was funktioniert. Es ist am Ende kein Kraut gewachsen gegen so massive Angriffe, die gleichzeitig und koordiniert stattfinden, weil man kein System hat, das ein so großes Land wie die Ukraine mit all seinen Städten schützen kann. Das muss man sagen.
Mit all seinen Städten. Wir hören ja momentan sehr viel von Angriffen auf die Hauptstadt, auf Kiew. Aber wir schauen im Moment weniger in den Osten. Wie sieht es dort aus?
Dort ist der Druck auf die Verteidigung ähnlich groß. Die Russen versuchen weiter vorzurücken in vielen Frontabschnitten. Das geht langsam und nur unter massiven Verlusten. Oft mehr als 1.000 gefallene Soldaten pro Tag hören wir aus der Ukraine. Aber sie rücken vor und unter Druck stehen bestimmte Regionen im Donetsk zum Beispiel, die kleine Stadt Pokrovsk, die wichtig ist für den Nachschub der ukrainischen Truppen. Da versuchen die Russen, diese Stadt einzukesseln, bislang vergeblich. Und die angekündigte Sommeroffensive, die ist offenbar noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Die russische im Kreis Sumy, das ist die Großstadt gegenüber von Kursk. Auch da haben die ukrainischen Verteidigungskräfte bislang geschafft, die Russen aufzuhalten.
Wenn man sich das jetzt anschaut, auch diese Taktik der Russen dabei betrachtet, wie sehr stehen die Ukrainerinnen, die Ukrainer da noch hinter ihren Streitkräften? Wie zermürbend ist das alles für sie?
Ich bezweifle nicht, dass sie noch hinter ihren Streitkräften stehen, aber die ukrainische Bevölkerung ist einfach müde und matt, auch durch den dauernden Luftalarm, kann man sich gut vorstellen, wenn man mit kleinen Kindern oder älteren Leuten irgendwo wohnt und dann da, jede Nacht geht der Alarm los. Jede Nacht muss man entscheiden, ob man irgendwo sich in eine U-Bahn flüchtet oder in einen anderen, sichereren Keller. Das muss natürlich zehrend und zermürbend sein. Und das ist wahrscheinlich auch das Ziel von Wladimir Putin, die Moral der ukrainischen Zivilbevölkerung zu zerstören, viele aus dem Land zu treiben, um so die Ukraine zu bezwingen und dann ganz zu erobern.
Heute haben ja die Unterstützer der Ukraine schon einen Schritt weiter geschaut bei der Wiederaufbaukonferenz der sogenannten. Inwiefern denkt daran gerade in der Ukraine überhaupt irgendjemand an den Wiederaufbau in der Situation jetzt?
Ich glaube, an den Wiederaufbau denken die nicht unter diesem massiven Beschuss noch nicht. Gleichzeitig ist es aber, diese Konferenz, ein wichtiges Signal der unverbrüchlichen Solidarität der Unterstützerländer, der Koalition der Willigen, ja auch militärisch. Insofern spielt es eine Rolle und es wird ja auch viel Geld fließen. Es werden Investitionen vorbereitet, die man dann braucht, um auch die Infrastruktur wieder aufzubauen. Und manches muss schon jetzt wieder aufgebaut werden, wenn wir an den nächsten Winter denken und an die Versorgung der Menschen da. Da muss vieles repariert werden, was kaputt ist. Insofern ist es ein wichtiger Schritt, auch wenn es erstmal komisch klingt, Wiederaufbau in einer Zeit, in der der Krieg schlimmer ist als jemals zuvor.
Stefan Niemann, Host von Streitkräfte und Strategien, hat uns die Situation in der Ukraine eingeordnet. Und das waren die Themen des Tages am Donnerstag, den 10. Juli.